Der RS2, Sie hören nun Reflexe. Am Mikrofon ist Heini Vogler. Heute können Sie einen vielseitigen Autoren kennenlernen, Franz Dobler aus Bayern. Er arbeitete als Discjockey, hat Hörspiele und eine Johnny Cash-Biografie geschrieben. Franz Dobler ist aber auch Romanautor und deswegen ist er nun zu Gast hier in Reflexe. Vor Jahren schon hat Dobler debütiert mit dem Roman Tollwut über eine Kleinbauernfamilie, deren Hof zwangsversteigert wird. Kürzlich ist Franz Doblers zweiter Roman erschienen, Aufräumen. Dieser spielt in der Großstadt, wo der tägliche Kampf ums Geld das Tempo diktiert. Die Hauptfigur ist Beat Faller, ein Mann in der Lebensmitte, der mit seinem unruhigen bisherigen Dasein eben aufräumen will. Beat ist auch ein sensibler, einfühlsamer Beobachter, insbesondere der sozialen Gegensätze, die im Spiel sind. Dobler rückt als einer der wenigen Gegenwartsautoren wieder einmal die Welt der Randständigen unserer Gesellschaft ins Zentrum. Beat ist hierzulande ein vertrauter Name. In Deutschland werden das viele als Beat lesen. Ich fragte Franz Dobler zu Beginn des Gesprächs, was es damit auf sich habe.
Ich kenne das natürlich aus der Schweiz, den Namen, und fand den faszinierend, gleichzeitig seltsam, dass es die männliche Form, also diese Form Beat im Deutschen nicht gibt, sondern nur Beate. Und natürlich ist es dann das Spiel des Namens mit diesem englischen Ausdruck Beat, der sowohl Musik heißt, aber auch natürlich der Schlag oder etwas, eigentlich übertragen, eine bestimmte Art von Rhythmus.
Ja. Und wenn man nach der Wortbedeutung geht, ist der Beat, der Beatus, der Glückselige. Das ist dann wieder eine andere Ebene, oder kriegt man das auch noch in den Zusammenhang?
Das wusste ich, aber es hat mich jetzt nicht so interessiert. Ja. Vielleicht ist er nach dem Buch zufolge dann eher der, der ein bisschen Glück hat, könnte man sagen, ne?
Der Roman heißt Aufräumen, und wenn Sie sagen, er hat Glück, dann ist das insofern, glaube ich, schon so, weil das ist ein Mann Mitte der 40er Jahre, ist 45, und der räumt tatsächlich in seinem Leben, Aufräumen ist der Titel, räumt er etwas auf, also der hat sich dran gemacht, etwas Ordnung in sein Leben zu bringen, das ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen abgelebt war irgendwie. Das hört sich an so wie ein Programm, aber ich glaube, sowas gab es nicht als Idee, als sie sich da hingesetzt haben und das begannen, diesen Roman, nicht?
Naja, der Begriff, der tritt auf mit verschiedenen Ebenen. Er beobachtet es bei anderen Leuten, was ihn dazu bringt, drüber nachzudenken, und er hat gleichzeitig das Gefühl, er sollte etwas aufräumen in seinem Leben. Was bedeutet, er ist jemand, der überlebt mit verschiedenen Jobs und wo er das Gefühl hat, mindestens zwei davon muss er sofort kündigen. Er benutzt den Ausdruck, er wird seine Chefs feuern. Also er hat den Eindruck, er verbringt zu viel Zeit damit mit Unsinn oder mit Dingen, die ihm auf die Nerven gehen. Und aber auch übertragen dann nochmal auf das Gesellschaftliche, eben jemand, der das Gefühl hat, man müsste mal für Ordnung sorgen. Auch dieses Phänomen beobachtet er. Also in dem Zusammenhang ist er auch immer wieder Thema der Amokläufer. Was passiert da eigentlich?
Wir kommen auf diesen Aspekt zurück. Jetzt noch etwas näher bei der Figur. Er ist DJ, er ist Musikjournalist, er ist Kellner und er war Ideenlieferant für Pornofilmvertreiber, glaube ich, oder Hersteller, was auch immer. Zwei Jobs will er aufgeben, das ist dieser, der nichts mehr zu tun haben mit Porno, und Musikjournalist, glaube ich.
Genau, die Leute, mit denen er da zu tun hat, diese Zeitung geht ihm auf die Nerven, und es bringt ihm auch nicht so viel. Er sagt praktisch fuck off, ich habe keine Lust mehr. So, und der zweite Job, den er aufgeben will, ist eben dieses Ideenliefern für diese Pornofilmproduktion, was gestartet ist. Das ist einmal beschrieben in einer Art, die er witzig fand, egal wie man das nennt, und was aber dann sich gesteigert hat in reine Brutalität, reine Technik, und ausgerechnet diese Leute, das ist so ein Motor in dem Buch, die glauben, er hätte sie wegen einem dieser Filme, die ihm viel zu weit gehen, an die Polizei verpfiffen und möchten ihn unbedingt sprechen, und unbedingt sprechen heißt für ihn, er will sie im Moment gar nicht treffen, weil ganz unklar ist, ob das bei irgendeiner Art von Sprechen bleiben wird oder was ihm passieren wird.
Es wird ja dann auch bedrohlich für ihn, wir lassen das mal einstweilen offen, vielleicht kommen wir darauf zurück, aber das wird schon noch wichtig. Er ist eigentlich ein Außenseiter, eigentlich ein Moralist, der eigentlich sein Leben irgendwie besser in den Griff bekommen will, ein Leben, das relativ prekär ist von seinem sozialen Status her. Der kann knapp überleben und möchte eigentlich das nicht sehr viel weiter treiben, weil mit 45 ist das irgendwie auch einmal vorbei. Er möchte tatsächlich da mehr Abstand. Haben Sie diesen Beat Faller schon gut gekannt, bevor Sie sich hingesetzt haben und den ins Zentrum eines Romans gestellt haben, mit dem durch die Straßen ziehen und in ganz verschiedene schwierige Situationen auch bringen im Rahmen der Geschichte?
Na, die Hauptfigur, die ist natürlich geformt aus bestimmten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, aber auch aus Sachen, die dazukommen, um dieses Bild komplett zu machen. Wobei prekär, finde ich, ist eine Frage des Blickwinkels. Also er ist ja beschrieben als jemand, der eine eigene Wohnung hat, der ganz gut eigentlich damit klarkommt, aber also von seinem Blickwinkel aus nicht besonders prekär, sondern dieses Aufräumen bezieht sich eher auf Sachen, die man eben abstellt und dann ersetzt durch irgendwas anderes. Und aber er beobachtet auch Leute. Es gibt so, was als Serie bezeichnet wird, eine Serie mit alten Frauen, die ihm auffallen und so, wo eben die sichtbar einige Stufen unter seinen Lebensverhältnissen sind.
Ich erinnere mich an eine Passage, da tritt plötzlich eine Frau in die Szene, eine Frau, eine Alte, die sagt, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Also die hat wahrscheinlich Alzheimer oder so etwas. Also das sind ja dann auch soziale, gesellschaftliche Warnblinker, die er registriert. Er ist sensitiv, er spürt das.
Naja, wir begleiten ihn. Er geht sozusagen 24 Stunden durch die Stadt, durch verschiedene Orte und in einem hypernervösen, sehr aufmerksamen Zustand. Deswegen fallen ihm viele Leute, jeder kennt diesen Zustand, eben man ist aufmerksam und alle möglichen Leute fallen einem auf. Und man erkennt viel mehr, als wenn man unaufmerksam an denen vorbeigeht und registriert, ah, da ist jetzt ein alter Mensch, sondern bei ihm löst es sofort immer ein genaues Registrieren aus und auch ein drüber Nachdenken ganz oft, was ist mit diesen Leuten los.
Diese Aufmerksamkeit, die nimmt vor allem gleich zu Beginn, nimmt die eine ganz besonders anschauliche Form an, nämlich der Held Beat Faller fährt Straßenbahn und beobachtet einen Typen. Ja, man kann sagen, er hat Angst, dass der nächstens ausflippt. Austicken heißt der Begriff hier, dass also der quasi Amok läuft. Das sind Situationen oder eine solche Situation ist wahrscheinlich jedem von uns bekannt. Das gibt es in jeder größeren Stadt und Sie nützen das auch dramaturgisch sehr geschickt aus, indem Sie eine Art Ouvertüre machen, die einen Sog entwickelt, der so groß ist, dass er einen wirklich in das ganze Geschehen hineinzieht. Ich möchte Sie bitten, einen ersten Ausschnitt zu lesen, wo man eben sieht, wie hier Spannung aufgebaut wird, wie hier ein Ambiente geschaffen wird. Das wäre gleich der Anfang des Romans Aufräumen von Ihnen, Franz Dobler. Und da geht es eben um diesen austickenden Mann in der Straßenbahn.
Austickender Mann in der Straßenbahn. Beat schätzt ihn auf etwas mehr als ein halbes Jahrhundert. Er hat sich nicht gut gehalten und die Frage ist, wie viel Ärger hat er zu bieten? Er sitzt zwei Reihen vor ihm und ist ihm aufgefallen, weil er den Kopf und die Hände ständig so bewegt, als führe er mit jemandem eine heftige Unterhaltung. Mit einem Arsch, der ihn niedermachen will, das lässt er sich nicht bieten. Man hört nichts, denn er brüllt in sich hinein und er sieht so aus, als würde er das seit Stunden tun. Die Bahn fährt in die Haltestelle und hält. Der Mann steht an der Tür, sieht hinter sich, muss raus, den Feind abschütteln, ehe er gezwungen ist, ihm den Hals durchzuschneiden. Doch die Türen öffnen sich nicht, weil die Straßenbahn den Haltepunkt noch nicht exakt erreicht hat, blockiert wird von einer Bahn, die erst weiterfahren muss, ein einfaches Problem, das der Typ nicht registriert. Man kann ihm ansehen, dass er jetzt bereit ist, die Wand hochzugehen. Beat kennt dieses Gefühl, man ist nervös, hat eine schlaflose Nacht hinter sich, ein paar miese Gespräche ertragen müssen, braucht ein Glas, braucht Abstand zu all dem mobilen Fleisch im Waggon, den quengelnden Kindern, dem stumpfen Rentnergequatsche, den idiotischen Klingeltönen. Dein Körper beginnt zu flirren, du wirst gleich einen Anfall kriegen, willst keinen Anfall kriegen, kannst aber nichts dagegen tun, musst sofort, musst endlich ins Freie. Warum geht diese Scheißtür nicht auf? Verflucht, da stimmt doch was nicht. Da läuft doch irgendwas schief und wie immer, sie informieren dich nicht, diese Verantwortlichen, die lassen uns alle hängen, denen ist das egal und innerhalb von Sekunden zerdehnt sich die Zeit. Wie lange warten wir schon? Wie lange müssen wir noch warten? Wie lange werden wir wieder einmal gewartet haben? Die meiste Zeit des Lebens mit Warten verbracht sowieso. Warten auf den Tod, mehr hat das Leben nicht zu bieten. Einen Tag wenigstens möchte man ohne Warten erleben. O Herr, nimm diesen meinen rechten Arm im Tausch nur für einen einzigen Tag, an dem ich nicht irgendwo auf irgendwas in irgendwessen Scheißgesellschaft warten muss. Beat ist nicht überrascht, als der Ausgetickte explodiert. Er schlägt mit beiden Fäusten gegen die Scheibe, fängt zu schreien an, springt zurück, dreht sich um, die Augen weit aufgerissen wie im Angesicht des jüngsten Gerichts. Beat sieht jetzt die Flecken auf seinem Anzug. Von hinten hatte der Anzug nicht schlecht ausgesehen. Von vorne passt er nun gut zu einem durchgedrehten, den sie auf eine Rutschbahn gesetzt haben, auf der er nach unten ins Abseits schlittert, verzweifelt nach einem Haltegriff suchend. Aber es gibt keinen, seit Wochen nicht, das ist anstrengend. Er schwitzt und hat es satt in seinem ultramarinblauen Anzug, der ihn auf dem Weg nach unten so treu begleitet. 1,80 gedrungen, unsportlich, dunkelbraun, graumeliertes Haar, ein Bart um die Lippen herum. Abteilungsleiter von was Unwichtigem im Mittelbau, schätzt Bea. Zu viel Zeug auf Pump gekauft. Mithalten müssen, Kündigung total grundlos natürlich und dann die Raten, die Miete, die Schande und so weiter. Da sind sie aber schon erstaunt, diese Mittelbaumänner, dass sie doch nicht so wichtig sind. Und wie schnell das plötzlich geht auf dieser Rutschbahn raus aus der Mitte. Und schon steht der fucking Repo Man knocking on your door. Dieses Papier besagt, ich bin berechtigt, Ihr Auto abzuholen, jetzt sofort. Die Schlüssel bitte. Und nehmen Sie es nicht persönlich. Und Sie halten dich in der Straßenbahn fest, um dich ganz auszunehmen. Beat empfindet Schadenfreude. Diese Typen hat er gefressen. Der ist doch einer von denen, die eher ihre Familie aufschlitzen, um sie nicht dem Gespött der Nachbarn auszuliefern, als dem Chef einen zu blasen oder einen Tritt zu geben.
So beginnt der Roman Aufräumen von Ihnen, Franz Dobler. Das sieht nach wohldurchdachter Konstruktion aus, viel Kalkül. Ist das tatsächlich so oder ist Ihnen diese Idee gekommen, über diese Figur dieses potenziellen Amokläufers quasi eine schiefe Ebene zu haben, die in den Roman hineinführt? Ist die Ihnen spontan einfach mal gekommen oder wie ist das entstanden?
Also es gab bestimmte Bilder, es gab keinen konkreten Anlass. Also ich habe nicht zu schreiben begonnen, nachdem ich sowas erlebt hätte wie mit diesem Typen in der Straßenbahn. Anlass war auch nicht ein in den Medien ein spektakulärer Amoklauf. Es war eher, also was mich interessiert hat, war diese Bewegung durch sein Lebensumfeld zu gehen, das wahrzunehmen und gleichzeitig die Frage, ist das Aggressionspotenzial, hat sich das eigentlich gesteigert? Also eine Ansicht, die meistens so zusammengeht mit der Flut von Informationen, die größer geworden ist, haben die beiden Sachen was miteinander zu tun. Und aus dem hat sich so diese Bewegung auch mit diesen Bildern geformt. Es war gar nicht so, ich habe das gar nicht so durchkonstruiert, wie das vielleicht jetzt den Anschein hat. Ich hatte natürlich so einen gewissen Plan, der entstanden ist. Was sind spezielle Punkte innerhalb von dieser Bewegung? Und ich wollte viel Raum lassen, um im Grunde um zu improvisieren, um sozusagen stilistisch diese gewisse Nervosität und die Unberechenbarkeit, also weil er durch die Stadt geht und man weiß ja dann nicht, was passiert, logischerweise. Das war eigentlich so ein wichtiges Moment, das stilistisch so wiederzugeben, diese Brüche und Sprünge, auch das Assoziationshafte, so, das war...
Gut, das ist dann die sprachliche Ebene, aber das Setting quasi, das ist eben das Spezielle hier, das ist Ihnen wahrscheinlich einfach zugefallen. Das lassen wir jetzt mal so stehen, das ist ja auch schön. Also man kann ja nicht alles bis ins letzte Detail im Retortenglas oder sonst wo planen. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn Sie jetzt noch ein Stück lesen würden, weil jetzt ist man irgendwie auch, denke ich, als Zuhörer, als Zuhörerin interessiert. Ja, wie ging es dann weiter? Also es kommt dann so weit, dass dieser Ausgetickte aussteigt und der Beat, was macht der? Der folgt ihm, also der geht da voll Risiko. Und ich möchte Sie bitten, jetzt nochmals ein Stück zu lesen, damit wir sehen, ja, wie das tatsächlich weitergeht.
Die Bahn zuckt endlich vorwärts, der unerwartete Ruck wirft den Typ gegen eine Stange, die Türen öffnen sich, er stürzt sich in die Tiefe, der Waggon atmet durch. Beat springt auf, entschlossen, den ausgetickten Mann zu verfolgen. Vielleicht kann er noch in letzter Sekunde eine Katastrophe verhindern und sich für 3 Tage als Held feiern lassen. Er ist hin und her gerissen. Irgendwas von dem, was diesen Irren antreibt, versteht er nur zu gut. Und dennoch, obwohl sie derselben Generation angehören, scheinen sie in derselben Gesellschaft durch völlig verschiedene Erfahrungen gestolpert zu sein. Und er fragt sich, ob er in 9 Jahren auch so weit sein könnte, derart vom Ekel vor der Welt überwältigt zu werden und das Problem mit einem großen Knall auflösen zu wollen. Ja, schon möglich, doch. Aber wenn schon, dann mit einem schönen Schauspiel. Und wenn schon eine Straßenbahn, dann eine, die nach oben in die Luft fährt. So viel Stil muss sein. Erstmal alle Kinder und Krüppel raus, dann alle Weiber nackt an die Fenster, dann das von einem frechen Lächeln begleitete Victory-Zeichen für die Medien und dann das Feuerwerk. Mama, schau mal, ich komm jetzt hoch zu dir. Wie viel Dynamit muss man sich eigentlich um den Bauch schnallen, um so einen Waggon fliegen zu lassen? Er hat Mühe, den Typ in der Straßenbahnhaltestellenmasse nicht zu verlieren. Rücksichtslos pflügt er sich durch die Leute, eine Maschine auf ihrem Weg, verfolgt, bedrängt, bedroht und angegafft. Da prallt er gegen die Schulter eines fetten Rockers, der bleibt baff stehen, dreht sich um und will ihm die Faust in den Rücken schlagen, ist jedoch viel zu langsam. Und als Beat an ihm vorbeikommt, riecht er, dass der Rocker betrunken ist und nichts von seinem Glück weiß, an dieser Zeitbombe heil vorbeigekommen zu sein, die ihm wahrscheinlich einfach einen Finger ins Auge gerammt hätte. Verdammt, er hat ihn verloren. Mir erst den Anfang des Tags versauen, du Sack, und dann auch noch die Chance, ein Held zu werden.
So verschwindet dieser Ausgetickte aus dem Blickfeld des Beat Fahler, allerdings nur einstweilen. Ich verrate das jetzt, obwohl man das vielleicht nicht sollte. Er taucht wieder auf gegen Ende des Romans. Wussten Sie das auch damals schon, als Sie an dieser Stelle waren beim Schreiben? Dass der nochmals kommen muss, also dass die nicht loskommen voneinander.
Das wusste ich, weil der Anfang war nicht der Anfang, mit dem ich zu schreiben angefangen habe. Seltsamerweise, also ganz untypisch für mich. Ich habe wesentlich weiter hinten angefangen und bin dann immer weiter nach vorne gegangen. Und in dem Moment wusste ich auch, weil ich in gewisser Weise ein Fan von bestimmten so klassischen Erzählmustern bin. Also von einer Symmetrie, von das ganze Buch bewegt sich, glaube ich, am Rande in Sichtweite von der Form des Kriminalromans und so weiter. Ja, ich stehe auf so eine gewisse Art von Dramaturgie.
Wir müssen unbedingt jetzt auf dieses Thema Amok zu sprechen kommen, denn das ist eine Art Leitmotiv. Ich wusste das nicht und habe das erst hier erfahren. Erzählen Sie uns doch in aller Kürze, aus welchem Zusammenhang kulturgeschichtlich dieser Begriff stammt.
Also Amok kommt aus dem Malaiischen. Dort war das für uns ein kulturelles Phänomen. Dort nicht normal, aber es war jedenfalls, es hat zum Leben dazugehört, dass jemand das gemacht hat in bestimmten Situationen. Zum Beispiel eine Situation, die ich dann recherchiert habe und die ich für heute immer noch bedeutend finde. Es war ein gängiges Verhalten, jemand, der sich derart in Schulden gestürzt hatte, dass er sozusagen seine einzige Chance war, Amok zu laufen, um im übertragenen Sinn diese Schuld zurückzuzahlen und um gleichzeitig seinem Sklaventum zu entgehen. Also was ja auch ein beliebtes Muster ist bei uns, zum Beispiel Leute jetzt wieder mit dem Begriff austicken, die zum Beispiel ihre Arbeit verloren haben und den Eindruck haben, jetzt geht's einfach nicht mehr weiter. Also so.
Auf jeden Fall ist ja auch Beat ständig konfrontiert, dann abgesehen von diesem Austickenden, weil rings um ihn herum eben Leute sind, die die Tendenz haben, Amok zu laufen und ihn zu gefährden. Zum Beispiel eben dieser Pornoproduzent, der ihm unterstellt, er hätte ihn an die Polizei verpfiffen. Und das wird dann auch gefährlich. Er kann den Kopf dann nochmals aus der Schlinge ziehen. Es gäbe wahrscheinlich noch andere Beispiele, die mir jetzt spontan nicht mehr in den Sinn kommen.
Ja, also, das Thema Amok ist so eingebettet in die Thematik Gewalt, aber eher alltägliche Gewalt auch. Also faszinierend an diesem Phänomen Amok als Sonderform von Gewalt ist ja auch, das entsteht aus ganz normalen Umständen oft. Also jemand, der einfach mit dem Bild sozusagen das ganze Fass ist voll und dieser eine Tropfen bringt das Ganze jetzt eben dann zur Explosion. So, diese Sachen interessieren ihn und er bringt sich damit, er vergleicht sich auch immer damit, weil die Frage dann ist, Wenn es jedem passieren kann, unter welchen Bedingungen passiert es und könnte mir das eben auch passieren. Ja.
Und deswegen ist es eben ein eminent politischer Roman. Also das Gesellschaftliche ist eben genau das, was Sie jetzt gesagt haben. Das hat natürlich Ursachen, also das klingt banal. Und es wird ja nichts erklärt. Ein Roman ist auch nicht das Mittel, um diese Zusammenhänge zu erklären, aber es wird immer wieder darauf hingewiesen, man stößt als Leser darauf, ja eben, aber was steckt denn dahinter? Und das tut Augen auf, denke ich. Das ist eine Dimension, die ich sehr geschätzt habe, und ich kenne wenige Stücke Literatur, die eben genau diese Spannung, die in unserer Gesellschaft inzwischen eben aufgebaut ist und die oft am Platzen ist und hin und wieder ja aufbricht, und das hat soziale Ursachen, nicht?
Ja, absolut. Also das war so das treibende Moment, das zu aufzunehmen und umzusetzen, eben dieses Aggressions- und Gewaltpotenzial. Das geht, es verschwindet wieder. Es gibt eine Stelle, in der das eben auch mit so Hintergründen genauer geschildert wird. Der Held liest einfach ein Buch drüber und nimmt bestimmte Informationen auf, ohne das sorgfältig auszubreiten. Und das taucht dann eben immer wieder auf, weil er sozusagen aufmerksam dafür ist. Bis auch in, es geht da stark an einigen Stellen um Migranten, um Migration. Eine Szene, wo er Freunde hat, wo das auch wieder auftaucht, als Wahrnehmung von Bedrohung. Viele Leute fühlen sich bedroht von, in dem Fall, Muslimen, was damit in Zusammenhang gebracht wird. Was bedeuten die für uns? Mhm. Und auch da unterschwellig eigentlich eine hohe Aggression an vielen Stellen einfach.
Ja. Zum Beispiel sehr anschaulich, es kommen einfach auf der Straße mal drei muslimische Frauen ihm entgegen. Da thematisiert er das sozusagen. Also es wird ihm bewusst, er sieht alle möglichen Zusammenhänge, auch dieser Art, ja. Er verliebt sich ja dann, also es gibt auch eine Liebesgeschichte in diesem Buch. Die Frau, eine Art Geistesverwandte, die auch in einem ähnlichen Business wie er tätig war, sie war Discjockey und in dieser Musikszene tätig. War es Ihnen wichtig, noch eine Frau zu haben, die ähnlich leidet an der Welt und dann sich mit ihm sozusagen zusammentun kann?
Also erstmal ist diese Geschichte, wenn man so will, die Balance. Es ist eine Geschichte, die das durchbricht, seine permanente Wahrnehmung, wenn man so will, von Problemzonen, sondern plötzlich sticht da was raus, was ihn auf ganz andere Art fasziniert. Und die Begegnung ist eingebaut in seinen 24-Stunden-Lauf, wenn man so will, ohne dass zuerst für ihn einfach selber klar ist, welche Bedeutung hat es. Es ist etwas, das einen beschäftigt, und dadurch, dass sie sagt, ich lege dort an dem Abend als DJ Platten auf, komm vorbei, also eine Verankerung in dieser ganzen Geschichte. Man könnte sagen, vielleicht kennt man das Zitat von William S. Burroughs, eine seiner letzten Notizen vor seinem Tod: Liebe ist das einzige schmerzstillende Mittel, das es gibt, was er als lebenslänglicher Junkie gesagt hat. Also man könnte jetzt sagen, das ist einfach die Balance, die das von diesem, die zu diesem Thema einfach was ganz anderes zeigt, umgeben in dieser Wahrnehmung von mehr oder weniger intensiver Gewalt.
Franz Dobler hat sich aber auch dieser Beat irgendwie gewandelt. Durch die Initialzündung, indem er eben diese Frau kennengelernt hat, ist seine empathische Seite noch stärker geworden. Nämlich gegen Ende, und ich verrate jetzt doch, er schaltet sich nämlich wieder ein, wo dann dieser Ausgetickte tatsächlich amok läuft. Also er riskiert eigentlich sein Leben.
Also jetzt abgesehen von dieser Symmetrie, dass jemand, der am Anfang auftaucht, wiederkehrt, geht's bei dem Vorgang natürlich auch wieder um etwas, was sich mit so alltäglicher Gewalt, also unspektakulärer Gewalt verbindet, nämlich mit der Frage, wenn etwas passiert, wie verhalte ich mich dann? Also parallel zum Beispiel, jemand wird in der U-Bahn, was wir alle auch kennen, angegriffen, und dann schauen eben alle weg oder geht man hin und versucht eben zu helfen. In dieser Situation steckt er plötzlich und muss sich eben verhalten.
Man könnte eigentlich diesen Roman, und das werden wahrscheinlich viele tun, einfach als Milieustudie lesen, halt in diesem Rock-Pop-Musik-Milieu, in dieser Halbwelt, in dieser Subkultur, an dieser Schnittstelle zwischen oben und unten. Haben Sie solche Erfahrungen gemacht oder ist das mein Vorurteil?
Also es ist unterschiedlich. Im Grunde ist es 50-50. Mhm. Ich bin natürlich generell oft verblüfft, was Leute rauslesen, wo sie ihren Schwerpunkt setzen. Es hat wie immer mit demjenigen zu tun, der das selber liest. Es gibt Leute, die das eigentlich, die das betonen wollen, dass es einen gewissen Musikhintergrund gibt, der meiner Meinung nach nicht besonders wichtig ist, der keine tragende Rolle spielt, sondern ja, so wie viele anderen mich, ja. Sachen ja. eben so mitläuft. Ja. So, das Bestimmende ist eigentlich doch dieses Moment der Aufnahme, wenn jemand durch die Welt einer größeren deutschen Stadt geht. Was passiert dort alles? Und das habe ich versucht, irgendwie einfach reinzubringen. Das heißt, man kann nicht ein paar Stunden durch die Stadt gehen, ohne mit dem Thema Migration konfrontiert zu sein. Das geht nicht mehr. Also nur wenn jemand das für sich selber ausblenden will, dann kann er das tun, aber es ist eigentlich nicht möglich. Und so tauchen bestimmte Sachen auf, die ich eigentlich gleichwertig behandeln wollte, was natürlich auch das bestärkt hat, sehr viele, zum Teil glaube ich auch schnelle Schnitte zu machen, einfach was passiert, passiert jetzt, wird einfach aufgenommen und um das gruppieren sich dann auch noch ein paar persönliche Sachen, die zu diesem Beat Faller gehören, zum Beispiel sein Besuch bei einem alten Juden, der im Sterben liegt, der Nazi-Erfahrungen hat, mit dem er konfrontiert ist, der sehr zynisch ist, was sich da eben, es ist eben so, es wird genauso wenig erklärt in dem Buch wie viele andere, es sind wie Stationen, die einfach abgegangen werden.
Und es ist natürlich
werden.
Ein Art Bewusstseinsstrom, der hier abgebildet wird, die Perspektive ist die Ich-Perspektive dieses Beat Faller, das wechselt da hin und her, aber man ist in diesem Sog und man empfindet das, was der Faller eben empfindet, also man ist bei dieser Figur ganz nahe dran mit ihr. Wie leicht ging Ihnen diese musikalische, rhythmische Sprache, wie leicht geht das Ihnen von der Hand?
Es ging darum, in bestimmten Stellen, es ist nicht einheitlich durchgehalten, eine Art Rhythmisierung von Sprache so herzustellen, manchmal auch um eine gewisse Hektik und Schnelligkeit eben nochmal wiederzugeben. Und es hatte viel mit Improvisieren zu tun. Das heißt, bei der Arbeit des Schreibens Dinge auch über Stunden laufen zu lassen und zu sehen, was passiert dann. Und es hatte dann auch wieder viel mit Überarbeiten zu tun, weil da einfach viele Sachen dabei waren, die Wiederholungen waren oder die nichts gebracht haben. Aber allein in dem Vorgang, das zu tun, der war irgendwie wichtig, um zu sehen, wo geht es hin und wo muss es dann aber auch wieder abbrechen.
Letzte Frage, wie geht es wohl diesem Beat Faller jetzt, heute, in diesem Moment? Denken Sie noch an diese Figur oder ist die weit weg von Ihnen inzwischen? Entwickelt sich der in eine Richtung oder wie ist das?
Ich habe keine Ahnung, wo das bei mir weitergeht. Das ist eben, was Sie angesprochen haben, es sind diese politischen Motive in dem Buch drin, was einen deshalb weiter beschäftigt, weil einen das sowieso immer beschäftigt. Also das, finde ich, ist so... Das sind die tragenden Elemente jetzt in dem Buch. Ansonsten ist es mit einer Figur eigentlich auch abgeschlossen. Es ist ja auch gut, dass es so ist irgendwie. Es war über ein Jahr Arbeit und man muss es auch wieder nicht aufräumen, sondern beiseite dann räumen. Das wäre jetzt irgendwie, dann müsste ich eigentlich sogar sofort einen Teil 2 schreiben, wenn mich jetzt diese Figur über das hinausgehend weiter beschäftigen würde, außer dass mich ein paar Sachen beschäftigen, die ihn eben auch beschäftigen. Aber das ist dann meine Sache, das hat mit dieser Figur dann eben nichts zu tun.
Der deutsche Autor Franz Dobler über seinen Roman Aufräumen. Dieses Buch ist im Verlag Antje Kunstmann München erschienen. Das war Reflexe, es verabschiedet sich Heini Vogler.